Das Thema der heutigen Vorlesung, also Schule am Netz. Schule am Netz kann man zunächst mal technisch verstehen, dass die Schule eben oder die Schulen technisch an das globale Netzwerk Internet angeschlossen werden. Das verbindet sich mit dem Ihnen allen wahrscheinlich mehr oder weniger bekannten Programm Schulen ans Netz. Das wird im ersten Punkt behandelt werden. Dann kann man ja unterscheiden, was es denn heißt, dass die Schulen ans Netz angeschlossen werden. Wir haben über das Internet in verschiedenen Hinsichten gesprochen, beziehungsweise es unter verschiedenen Perspektiven in Blick genommen. Zum einen eben als ein Netzwerk, über das Kommunikation stattfindet und Kooperation stattfindet, hier eben bezeichnet mit Kommunikationsnetz. Und zum zweiten, das war in der letzten Woche mit dem Thema Hypertext im Mittelpunkt, das Internet verstanden als ein großes Hyperdokument, in dem das Wissen der Menschheit heute künftig repräsentiert ist, also das Internet als Wissensnetz bzw. die Schule am Wissensnetz. Ich starte mit der Darstellung von Geschichte und Zielsetzung des Programms Schulen ans Netz. Das Programm ist 1996, am 18. April 1996, gemeinsam von Jürgen Rüttgers, dem damaligen Bundesminister für Bildung und Forschung, und Ron Sommer, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom, offiziell gestartet worden. Die Situation damals war die, dass nach einer Untersuchung, die das BMBF in Auftrag gegeben hatte, in Deutschland von den insgesamt nach Angaben von Schulen ans Netz etwa 34.000 Schulen, circa 800 über einen Internetzugang verfügten. Und das Ziel, das sich das Programm Schulen ans Netz gesetzt hatte, war innerhalb von 3 Jahren, also bis 1999, circa 10.000 Schulen ans Netz zu kriegen, also etwa ein Drittel. Knapp ein Drittel, 30% der deutschen Schulen. Dafür wurden vom Ministerium für Bildung und Forschung 23 Millionen Mark zur Verfügung gestellt und von der Telekom 36 Millionen Mark. Das Programm wurde 1999 fortgesetzt. Das Ziel wurde erweitert, dass bis Ende 2001 alle 34.000 Schulen ans Netz kommen sollten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat nochmal 40 Millionen Mark dafür vorgesehen und die Telekom 60 Millionen Mark. Zu der Zahl muss ich sagen, laut Statistischem Bundesamt gibt es derzeit in Deutschland knapp 40.000 Schulen, also etwas drunter liegt die Zahl. Wie jetzt die Differenz zustande kommt zwischen der Zahlenangabe des Vereins Schulen ans Netz und den Angaben des Statistischen Bundesamts, habe ich so schnell nicht nachvollziehen können. Wahrscheinlich sind bestimmte Schulformen im einen Falle mit einbezogen, im anderen Falle nicht. Vielleicht private Schulen nicht mit berücksichtigt. Das kann ich Ihnen also im Moment nicht genau sagen. Also Sie können davon ausgehen, dass es in Deutschland ca. 40.000 Schulen insgesamt derzeit gibt. Was sah das Programm vor? Es sah zunächst mal die technische Ausstattung der Schulen vor, technische Ausstattung in Bezug darauf, dass eben die Schulen über die technischen Möglichkeiten verfügen sollten, überhaupt sich ans Netz anschließen zu können. Das spricht, es sollte in jeder Schule, die an diesem Programm teilnahm, ein multimediafähiger Rechner und ein Internetzugang installiert werden. Es war zunächst etwas, was nur auf Antrag bewilligt wurde. Das heißt, die Schulen mussten ein Konzept für die Nutzung dieser Einrichtung entwickeln, mussten das beantragen und konnten dann also in diese erste Förderrunde reinkommen. Später war das dann so, dass eben mit dem Ziel, dass alle Schulen ans Netz kommen sollten, das nicht mehr so eine selektive Wirkung hatte, dass die Schulen sich darum bewerben mussten. Es blieb aber dabei, dass sie sich darum bewerben mussten. Dazu gehörte ferner, dass die Übernahme der Online-Kosten von der Telekom erledigt wurde, beziehungsweise die hat verzichtet darauf, die laufenden Kosten dafür in Rechnung zu stellen. Es gehörte auch dazu, dass Lehrerinnenfortbildung stattfinden sollte im Hinblick auf den Umgang mit der zur Verfügung gestellten Technik. Und es gab auch am Rande verschiedene zusätzliche Förderprogramme zur Anregung didaktischer Innovationen durch die Nutzung des Internet. Ich sage auch und am Rande, weil das bei weitem nicht den Schwerpunkt darstellte. Der Schwerpunkt des Programms war oder lag bei dem technischen Anschluss und bei der Handhabung und der Fortbildung in Bezug auf die Handhabung der Technik. Die Mitglieder des Vereins Schulen ans Netz, den es auch immer noch gibt, der natürlich jetzt eine etwas andere Zielsetzung hat. Man kann sich auf der Website des Vereins darüber orientieren, was der Verein jetzt so macht. Die Mitglieder des Vereins sind hier aufgelistet, sehen also, es ist eine ziemlich bunte Mischung von staatlichen Organisationen oder Institutionen und privatwirtschaftlichen Unternehmungen aus dem Bereich der Informationstechnik. Das war auch das erklärte Ziel, dass hier bei diesem Programm eben die Interessen des Staates gemeinsam mit den Interessen der Wirtschaft verfolgt werden sollten. Und das gibt auch schon einen Hinweis darauf, in welchem Kontext, politischen, gesellschaftlichen Kontext, dieses Programm zu sehen ist. Und das ist dann auch der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, nämlich die politischen und ökonomischen Hintergründe dieses Programms. Mitte der 90er Jahre war das Internet, wie man ja auch an der Zahl der an das Internet angeschlossenen Schulen sehen konnte, 800 von 34.000, also eine absolut vernachlässigbare Größe, war das Internet zwar in Bezug auf seine kommende Bedeutung schon ein Thema, ein Faktor, aber in Bezug auf seine faktische Verbreitung und Nutzung in der Bevölkerung war es eigentlich noch, stand es noch ganz am Anfang, wenn man das vergleicht mit dem, was heute ist. Es war also noch etwas ziemlich Neues und die Akzeptanz in der Bevölkerung im Hinblick auf die Breite der Nutzung war noch außerordentlich gering. Kaum jemand hatte privat einen Internetzugang Mitte der 90er Jahre. Gleichzeitig war aber klar, dass sich die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt klar, dass sich die Gesellschaft durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien relativ dramatisch verändern würde. Es gab genügend Zukunftsszenarien, in denen das ausgemalt wurde, was das, in welche Richtung sich die Gesellschaft, nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern die Gesellschaft weltweit verändern würde. Insbesondere eben auch durch das Internet beginnende Vernetzung, weltweite Vernetzung der informationstechnischen Endgeräte. Und insofern stand Mitte der 90er Jahre sowohl in Deutschland als auch in Europa insgesamt es auf der Tagesordnung, den Übergang zu diesen neuen gesellschaftlichen Bedingungen, sprich den Übergang in die Informationsgesellschaft, bewusst zu planen, anzugehen, zu bewältigen. Was heißt das nun, Übergang in die Informationsgesellschaft? Es wird damit verbunden, die Aussage, dass für die künftige Gesellschaft weniger die Verfügung über materielle Ressourcen, Macht und Partizipation ausmacht in der Gesellschaft, sondern eher die Verfügung über Information zur Partizipation oder Nicht-Partizipation führt, beziehungsweise die Machtverteilung in der Gesellschaft bestimmt. Aber was heißt nun Verfügung über Information? So im alltäglichen Verständnis würde man vielleicht sagen, Verfügung über Information bedeutet, dass ich über etwas Bescheid weiß. Also dass ich informiert bin, ich als Person informiert bin, dann verfüge ich über Informationen. So ist das aber überhaupt nicht gemeint. Also die Informationsgesellschaft ist nicht eine Gesellschaft von informierten Menschen. Das ist nicht das, was damit bezeichnet werden soll. Sondern Verfügung über Information meint jetzt etwas anderes, meint nämlich Verfügung oder Zugang zu den in den informationstechnischen Systemen gespeicherten Informationen und Wissen. Also nicht mehr, ob ich die Sachen im Kopf habe, sondern ob ich sie im Speicher habe, ist das Thema der Informationsgesellschaft. Und die Frage, ob ich sie im Speicher habe, also im technischen Speicher habe, ist eine Frage, ob ich, wenn dieser technische Speicher das Internet ist oder werden wird in zunehmendem Maße, ist dann eben, ob ich Zugang zum Internet habe und damit Zugang zu diesen weltweit sich verzweigenden Wissensspeichern oder Informationsspeichern, zu den Informationssystemen, zu den technischen Informationssystemen. Also die Informationsgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die Teilhabe der Einzelnen am gesellschaftlichen Geschehen und die Frage der Verteilung von gesellschaftlicher Macht dadurch bestimmt ist, ob und wie weit man Zugang zu den informationstechnischen Systemen und den darin gespeicherten Informationen oder dem darin gespeicherten Wissen hat. Also das, ich denke, das ist erstmal wichtig zum Verständnis dessen, was damit gemeint ist, wenn von Informationsgesellschaft die Rede ist. Neuerdings wird auch von Wissensgesellschaft viel gesprochen und dafür gilt eigentlich dasselbe. Auch der Begriff des Wissens bei Wissensgesellschaft ist nicht der, den wir vielleicht zunächst mal im Sinne haben, wenn wir darüber sprechen, dass wir über Wissen verfügen oder Wissen haben, nämlich dass wir im Kopf Wissen haben, sondern auch da gilt es, dass die Wissensgesellschaft charakterisiert ist dadurch, dass ihre Mitglieder Zugang zu den technisch gespeicherten Wissensbeständen haben. Das ist schon eine eigenartige Verschiebung des Wissensbegriffs, weil so im Alltag niemand sagen würde, ich verfüge über Wissen, nur weil er im Regal eine Menge Bücher stehen hat. Also das wäre ja dem vergleichbar. Er hat ja Zugriff zum Wissen, Zugang zum Wissen. Es steht bei ihm und er kann jederzeit ans Bücherregal gehen, also verfügt er über Wissen. Wenn wir alltagssprachlich davon sprechen, dass wir über Wissen verfügen, dann meinen wir eigentlich, dass wir darüber in dem Sinne verfügen, dass wir es im Kopf haben. Oder eben über das Wissen verfügen, wie wir uns Wissen verschaffen. Wie gesagt, das ist hier mit dem Übergang in die Informationsgesellschaft etwas anders gemeint. Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt war der Wirtschaftsförderung durch Akzeptanzförderung. Ich hatte eben schon gesagt, dass etwa Mitte der 90er Jahre die Akzeptanz des neuen Mediums, der neuen Technologien in der Bevölkerung noch außerordentlich gering war. Gleichzeitig war klar, dass das eine Zukunftsbranche sein würde, eine Zukunftsindustrie sein würde in mehrfacher Hinsicht. Einmal, dass es eine Schlüsselindustrie ist für alle anderen Industrien oder Branchen oder Dienstleistungsbereiche, also für die Wirtschaft insgesamt, im Sinne der Durchinformatisierung aller beruflichen Bereiche, aller wirtschaftlichen Bereiche. Und zum Zweiten, dass es ein eigener Wirtschaftszweig ist, Informationstechnik, sowohl Hardware- als auch Softwareindustrie, ein eigener Wirtschaftszweig ist, bei dem eben die deutsche Wirtschaft auch versuchen wollte, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten gegen Amerikaner, gegen Japaner, gegen sonstige Konkurrenten eben in diesem spezifischen Feld. Dazu war es aber nötig, dass es auch sozusagen einen ausreichenden heimischen Markt für die Produkte gab, dass man also die Entwicklungen, die dort getätigt wurden, dass die auch irgendwo absetzbar waren. Also die Telekom etwa plante eben schon in den 80er Jahren einen umfassenden Ausbau der Infrastruktur, sprich Verkabelung der Gesellschaft, Glasfaserverkabelung der Gesellschaft, im Hinblick auf die künftigen technischen Entwicklungen, was I&K-Technologie, also Informations- und Kommunikationstechnologie und Vernetzung betrifft. Und dafür war natürlich Voraussetzung, dass die Dienste, die man da im Sinn hatte, die über diese Vernetzung dann in die Haushalte transportiert werden sollten und dort an Mann und Frau gebracht werden sollten, dass die auch tatsächlich angenommen und abgenommen wurden. Und insofern brauchte man eine Akzeptanz für diese neuen Technologien in der Bevölkerung. Also sowohl um die Wirtschaft insgesamt im Hinblick auf die bevorstehende Informatisierung der Wirtschaft mit den entsprechend nötigen Qualifikationen versorgen zu können, als auch um den spezifischen Wirtschaftszweig informationstechnische Produkte, um diesen Zweig in Bezug auf den nationalen Absatzmarkt zu unterstützen und zu fördern. Es gab in diesem Kontext verschiedene europäische Initiativen. Eine wichtige europäische Initiative, die 2000 angestoßen wurde, war das sogenannte E-Europe, klein E und dann Groß-Europ, Europe angeschlossen, also wie e-Learning, e-Europe. Der Europäische Rat hat am 23. 24. März 2000 in Lissabon getagt und hat da diese Initiative angestoßen. In einem Bericht der Bayerischen Staatskanzlei über diese Sondertagung des Europäischen Rates heißt es, die Entwicklung und der Einsatz neuer Technologien, insbesondere im I- und K-Bereich, können einen entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Europas leisten. Eine Förderung neuer Technologien ist notwendig, um deren Potenzial für Wachstum, Beschäftigung und Produktivität voll ausschöpfen zu können. Die in der Initiative E-Europe angesprochenen Maßnahmen, wie zum Beispiel Verabschiedung der E-Commerce-Richtlinie, vollständige Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes und jetzt wichtig, Anschluss der Schulen an das Internet und Senkung der Kosten für den Zugang und die Nutzung des Internet weisen grundsätzlich in die richtige Richtung. Also hier wird der Anschluss der Schulen an das Internet eingebettet in eine wirtschaftspolitische Zielsetzung. Und zwar ganz explizit und nicht nur an der Stelle, sondern in vielen Dokumenten aus den 90er Jahren ist das der Fall, dass beispielsweise eben auch das deutsche Programm Schulen als Netz als ein nachahmenswertes Beispiel, in Europa nachahmenswertes Beispiel für Wirtschaftsförderung durch Akzeptanzförderung in dem Bereich angeführt wurde. Also es ging dabei nicht nur und nicht primär um Bildungsziele im pädagogischen Sinne, sondern es ging erstmal um wirtschaftliche Ziele, um wirtschaftliche Entwicklung und in dem Zusammenhang und abgeleitet daraus dann eben auch um Bildungsziele. Ich denke, das ist wichtig zur Einordnung, weil damit verbunden ist eine Perspektivenverschiebung. Und wenn ich sage Perspektivenverschiebung, dann ist darin ja so eine zeitliche Vorstellung drin, dass sich von einem bestimmten Zeitraum zu einem anderen Zeitraum etwas verschoben hat. Der Zeitraum, den ich da im Sinne habe, ist der von den 70er Jahren bis in die 90er Jahre, dass da eine Perspektivenverschiebung stattgefunden hat. Warum nehme ich die 70er Jahre als Vergleichszeitraum gegenüber den 90er Jahren? Deswegen, weil in den 70er Jahren eine sehr starke Initiative zum Ausbau des Bildungswesens in Deutschland stattgefunden hatte, noch infolge der 60er Jahre Studentenbewegung. Ausbau des Bildungswesens im Hinblick darauf, dass eben Bildung als die Gestaltungskraft für die gesellschaftliche Zukunft angesehen wurde. Anfang der 70er Jahre und deswegen eben um in einem Land, das also im Wesentlichen eigentlich seine wirtschaftliche Kraft aus dem Potenzial der Menschen gewinnt, sprich eben aus deren Fähigkeiten und Qualifikationen, also aus Bildung gewinnt, dass in einem solchen Land eben das Bildungswesen zentraler Faktor für gesellschaftliche Innovativkraft ist. Gesellschaftliche Innovativkraft geht also vom Bildungswesen aus. So war die Auffassung in den 70er Jahren und deswegen muss das Bildungswesen ausgebaut werden und ist damals in den 70er Jahren auch in allen Bereichen erheblich ausgebaut worden, was zum Teil dann später wieder zurückgenommen worden ist. Aber in den 70er Jahren gab es eben noch so diese Perspektive. Dabei war es so, dass die Politik eben sich noch, also sie bekannt ist ja mehr das berühmte Wort von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Das ist ja eines, was Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die Politik der damaligen sozialliberalen Regierung kennzeichnen sollte. Politik verstand sich noch sehr, sehr stark als Gestaltungskraft, als gesellschaftliche Gestaltungskraft und zwar als unmittelbare gesellschaftliche Gestaltungskraft, die zwar auf einem Fundament, materiellen Fundament, das die Ökonomie zu liefern hat, basiert, aber nicht unmittelbar dazu da ist, die Wirtschaft zu bedienen, sondern eher umgekehrt. Die Wirtschaft soll der Politik durch die entsprechende materielle Versorgung des Staates die entsprechenden Handlungsspielräume öffnen. Das Verständnis von Politik, würde ich sagen, hat sich in die 90er Jahre und würde sagen, in die Gegenwart, auf die Gegenwart bezogen, merkt man es noch stärker, erheblich gewandelt. Also ich glaube, dass man sagen darf, dass Politik sich heute im Wesentlichen als Wirtschaftspolitik versteht. Dass das primäre Ziel die Zuarbeit der politischen Instanzen zu den Bedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung ist und dass alles andere, was sonst noch gesellschaftlich relevant ist, als davon abhängig bezeichnet und betrachtet wird. Erst muss die Wirtschaft, müssen die Bedingungen für wirtschaftliches Wachstum stimmen, dann kann man über alles andere erst nachdenken. So ungefähr würde ich mal charakterisieren, ist die Einstellung der Politik heute, also mit der Implikation, dass Politik eigentlich nur so viel Spielraum hat, Handlungsspielraum hat, wie es gelingt, die Wirtschaft zur Blüte zu bringen, zur Entfaltung zu bringen. Und das immer bezogen auf die internationale Konkurrenz am Weltmarkt. Und das bedeutet eben auch eine Verschiebung in Bezug auf die Bildungspolitik und auf die Zielsetzung der Bildungspolitik. In den 70er Jahren wäre eine Formulierung, wie sie eben in dem Zitat drin war, dass so etwas wie eine auf die Institution Schule bezogene Maßnahme Schulen ans Netz im Kontext von Wirtschaftsförderung steht, nicht möglich gewesen. Es wäre zwar sicherlich auch es ist sicherlich auch in den 70er Jahren nicht so gewesen, dass pädagogische Ziele im Vordergrund gestanden hätten bei der Bildungspolitik und wirtschaftliche Ziele ganz im Hintergrund, aber man hätte es niemals so explizit formuliert, so, ich möchte vielleicht sagen, schamlos zum Ausdruck gebracht, wie dies inzwischen der Fall ist. Während man also, und das wäre so die pädagogische Sichtweise, die Entwicklungsbedürfnisse der Individuen in den 70er Jahren in den Vordergrund stellte, im Hinblick auf den Ausbau des Bildungswesens. Es ging um die Entwicklungsbedürfnisse der Individuen und insofern auch um die Entfaltung des Entwicklungspotenzials, das in den Menschen drinsteckte. Und diese Menschen sollten dann auch diejenigen sein, die als Gestaltungskräfte eben gesellschaftlichen Fortschritt dann zu bewerkstelligen hätten. Ist es also jetzt so, dass es um die Entwicklung, sprich Wachstumsbedürfnisse der Wirtschaft geht, die im Vordergrund stehen, und dass das Potenzial, das es zu erschließen gilt, primär jetzt als das Potenzial der Technik erscheint. Das heißt also, dass im Unterschied zu den 70er Jahren, wo es zumindest dem veröffentlichten Selbstverständnis nach darum ging, Menschen an ihre eigenen Möglichkeiten heranzuführen, es seit den 90er Jahren zunehmend öffentlich ausgedrückt darum geht, die Menschen an die Möglichkeiten der Technik heranzuführen. Und ich denke, das sind ziemlich wichtige Verschiebungen, die man da feststellen kann, die man so vielleicht nur sieht, wenn man eben ein wenig vergleicht und zurückblickt, eben gerade auch in eine Zeit, wo es zurück 70er Jahre, wo es eine große Euphorie gab im Hinblick auf die Möglichkeit, gesellschaftlichen Fortschritt durch Bildung im Wesentlichen voranzutreiben. Also gesellschaftlichen Fortschritt, den auch wiederum nicht primär wirtschaftlich gemeint, sondern im Sinne einer humanen Entwicklung mehr Demokratie wagen. Das waren also so die, würde ich mal sagen, die wichtigen politischen und ökonomischen Hintergründe dieses Programms Schulen ans Netz. So muss man das einordnen. Das Programm war erfolgreich. Es gibt eigentlich keine Schule mehr, die nicht am Netz ist. Es gibt schon seit Jahren wohl keine Schule mehr, vielleicht noch im Grundschulbereich die eine oder andere, die nicht am Netz ist. Aber im Großen und Ganzen gilt es inzwischen als erreicht, dass so gut wie alle Schulen am Netz sind. Auf jeden Fall, was die weiterführenden Schulen betrifft. Und dennoch hat sich ebenfalls herausgestellt, obwohl dieses Programm insofern seine Ziele erreicht hat, dass es in einem anderen Sinne nicht wirklich erfolgreich war. In einem anderen Sinne nämlich, dass es natürlich nicht nur darum ging, dass die Schulen technisch angeschlossen sind, sondern dass mit diesem technischen Anschluss ja auch was passiert. Das heißt, dass er in den Schulen auch genutzt wird, dass im Unterricht also die Internetverbindung in irgendeiner Weise fruchtbar gemacht wird, dass die Schulen eben damit pädagogisch und möglicherweise auch auf anderen Ebenen eben arbeiten. Und genau das blieb eben doch weit hinter den Erwartungen zurück, die Nutzung der neuen Technologien in den Schulen. Das heißt, was man eben sich versprochen hatte davon, war von der flächendeckenden technischen Anschließung der Schulen ans Netz, das hat sich so nicht tatsächlich eingestellt in erwünschter Weise. Und ich denke, man kann da so verschiedene Ursachen dafür ausfindig, äh, aus, äh, ausfindig machen, die dafür verantwortlich sind. Und einige davon möchte ich kurz mal durchgehen und erörtern. Ich habe sie hier erstmal so stichwortartig zusammengefasst, will aber dann im Einzelnen noch darauf eingehen. Fange mal an mit dem, was ich mit Kulturschock und Qualifikationsdefiziten überschrieben habe. Das sind Probleme, die im Wesentlichen bei den Lehrern und Lehrerinnen liegen. Es hat damit zu tun, dass das Internet zunächst mal ja ein neuer, ja, wenn ich sage Lebensbereich, dann ist vielleicht die Differenz zu dem, was wir normalerweise Leben nennen, etwas sehr reduziert. Also das ist ja schon ein großer Unterschied, ob man nun im wirklichen Leben lebt oder ob man im Internet sich bewegt. Und genau dieser große Unterschied, dass eben der Aufenthalt in diesen neuen virtuellen Räumen, im Cyberspace, im Internet, eben völlig andere Art von sich bewegen, von kommunizieren, von Erfahrungen machen, beinhaltet. Das soll durch diesen vielleicht etwas plakativen Begriff des Kulturschocks angesprochen werden. Also die Generation derjenigen, die eben in den 90er Jahren Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen waren, war in der Regel völlig unvertraut mit diesem neuen Medium. Es war etwas, was zugleich auch nicht der eigenen Sozialisation entsprach, sich auf so etwas einzulassen. Und insofern denke ich, kann man schon sagen, das ist ja die Generation, die jetzt so langsam auch jenseits der 50 bis zum Rentenalter sich bewegt, die also nicht eine große Affinität dazu hatte, sich voller Interesse, Neugier und Abenteuerlust auf dieses neue Medium zu stürzen, sondern eher erstmal Vorbehalte hatte, sicherlich auch Ängste hatte, die Qualifikationen nicht mitbrachte. Das hängt auch mit der Altersstruktur eben zusammen. Es war ein Thema in den 90er Jahren, ist es immer noch, dass die Kollegien der Schulen eine nicht sehr ausgewogene Altersstruktur aufweisen. Also die Verteilung über die Jahrgänge ist nicht gleichmäßig. Das hängt mit den vorhin angesprochenen 70er Jahren zusammen, wo es also einen großen Ausbau gegeben hat und wo also viele junge Kräfte angeworben worden sind für das expandierende Bildungswesen, die dann aber natürlich auf lange Zeit hin die entsprechenden Posten auch besetzt hielten, eben bis sie dann so in ihr Rentenalter kommen, was jetzt so allmählich der Fall ist, sodass jetzt also viele Stellen frei werden, aber über lange Zeit hinweg eben die Kollegien sozusagen zusammen gealtert sind. Es gab so eine schöne Formulierung dafür, so als so eine Art Poster oder so, was man in manchen Schulen hängen sehen konnte. Unser Jüngster wird 50. So. Also als Charakterisierung eben dessen, wie die Altersstruktur in den Lehrerkollegien aussah, was sich inzwischen etwas ändert, eben dadurch, dass viele von denen inzwischen in Rente gegangen sind, beziehungsweise jetzt in Rente gehen oder bald in Rente gehen. Aber in Mitte der 90er Jahre war das sicherlich auch ein großes Problem und für diese Generation war das etwas, waren diese neuen Technologien etwas, was völlig aus der Fremde kam, sozusagen, und mit ihren Lebenserfahrungen erstmal überhaupt nichts zu tun hatte und auch ganz schlecht anzuschließen war daran. Ein weiteres ist, dass die Pädagogik als Disziplin, und das merkt man ja auch dort, wo sie vermittelt wird, nämlich an den Universitäten, eine große Distanz zur Technik hat, traditionell eine große Distanz zur Technik hat. Pädagogik versteht sich als eine Disziplin und eben auch als eine Praxis, die es mit Menschen zu tun hat und die insofern vor allen Dingen reflektiert darüber, wie Menschen sich entwickeln, wie Menschen miteinander umgehen, miteinander kommunizieren, wie Kooperationen zu entwickeln sind und so weiter. Während eben der Bereich der Technik ein Bereich der Sachen ist. Und zum Beispiel ein technisches Verständnis von Pädagogik wäre also die Übertragung eines Denkens, das sich bezieht auf den Umgang mit Sachen, auf den Umgang mit Menschen. Und das wird in der Pädagogik abgelehnt. Man kann mit Menschen nicht wie mit Sachen umgehen. Und ich denke mal, das ist ja auch eine sehr einleuchtende Grundauffassung, dass man mit Menschen nicht wie mit Sachen umgehen kann und insofern mit Menschen nicht technisch umgehen zu dürfen scheint. Also da gibt es eine traditionelle Distanz der Pädagogik zur Technik, die sicherlich viele Lehrerinnen und Lehrer durch ihre pädagogische Ausbildung auch mitvermittelt bekommen haben, wenn sie nicht sowieso schon deswegen den Beruf ergriffen haben, weil sie sowieso eine gewisse Distanz zur Technik haben, was man ja auch durchaus jetzt noch hier im Pädagogikstudium feststellen kann. Ne? Also dass die Affinität zu technischen Themen, müssen uns ja nur hier das angucken, das ist eine Vorlesung, dass also die Affinität, sich im Rahmen eines Pädagogikstudiums auch mit Fragen der Technik zu beschäftigen, nicht so groß ist. Also wenn ich eine Veranstaltung mache, die heißt Psychoanalyse und Pädagogik, dann ist die rappelsvoll und dann sind da 90% weibliche Studierende in der Veranstaltung, 10% männliche. Wir haben insgesamt in unserem Magisterstudiengang eine Verteilung ungefähr von 2/3 weibliche Studierende, 1/3 männliche Studierende. Wenn ich dagegen eben eine Veranstaltung mache, die klar technische Fragen in den Mittelpunkt stellt, reduziert sich erstmal sowieso schon die Teilnehmerzahl und zum Zweiten verschiebt sich auch die Relation zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmern. Da nun eben die Schulen auch traditionell ein Ort sind, an denen weibliche Berufstätige überwiegen, spielt natürlich auch das nochmal, also auch nochmal die geschlechtsspezifische Distanz zur Technik mit hinein und verbindet sich dann mit der pädagogischen Distanz zur Technik. Das Zweite ist, dass die neuen, oder ein weiteres ist, dass die neuen Technologien ein Feld sind, in dem es praktisch nicht möglich ist, Sachverstand, Expertise über lange Zeiträume zu akkumulieren. Wenn man Geschichtslehrer ist, dann wird man immer schlauer bezogen sozusagen auf sein Feld, auf das Gebiet, das man als Fachmann bearbeitet. Man akkumuliert und akkumuliert und je älter man ist, desto qualifizierter ist man als Geschichtslehrer, wenn man nicht anfängt, sonst wie irgendwie abzubauen. Aber so einfach vom Wissensaufbau her ist das sicherlich der Fall. Während das natürlich auf dem Gebiet der neuen Technologien sehr anders aussieht. Also das, was man in den 60er Jahren gelernt hat, wenn man sich mit Informationstechnik beschäftigt hat, ist etwas, was man nur noch zu einem relativ geringen Teil heute auch tatsächlich gebrauchen kann in Bezug auf darauf, dass es ein wichtiges Wissen ist, um zu verstehen, wie die aktuellen Entwicklungen sich dort vollziehen. Natürlich gibt es eine Ebene des Wissens auch bei den neuen Technologien, die sich nicht alle 5 Jahre verändert, sondern die schon ein Fundament darstellt, das auch über längere Zeit Hinbestand hat. Das, denke ich mal, ist schon klar. Aber es gibt so eben gerade bezogen auf die jeweils aktuellen Technologien, also welche Programmiersprachen gerade oder Programmiersprachenkonzepte gerade aktuell sind oder wie Benutzeroberflächen gestaltet werden. Also alles das, was so die tatsächlichen jeweiligen Entwicklungen, die auf den Markt gebracht werden, betrifft, da kommt man mit altem Wissen überhaupt nicht mehr zurecht. Insofern gibt es also auf diesem Gebiet eine ständige Entwertung von Wissen. Im Unterschied zum Geschichtslehrer etwa. Eine ständige Entwertung von Wissen und einen ständigen Bedarf, Nachholbedarf in Bezug auf das neue Wissen, das man benötigt. Und das ist natürlich etwas, was mit der Lehrerrolle, wie sie traditionell verstanden wird, schwer vereinbar ist. Dass der Lehrer, die Lehrerin halt diejenige ist, die so im Laufe ihres Berufslebens einen deutlichen Wissensvorsprung erworben hat und von daher dann auch die Autorität hat, zu sagen, wo es lang geht im Unterricht. Dieses neue Feld, wo das so nicht mehr funktioniert, wo also die Jugendlichen in mancher Hinsicht mit deutlich mehr Know-how und Wissen, was die aktuellen Entwicklungen betrifft, auftreten in der Schule, die führt natürlich zur Verunsicherung, zu einer Infragestellung der traditionellen Lehrerrolle und verlangt ein Umdenken in Bezug darauf, wie man seine Lehrerrolle denn dann noch unter solchen Bedingungen angemessen wahrnimmt. Und auch das ist etwas, wo man wieder neu lernen muss, sozusagen. Also wo man als jemand, der es doch nun wirklich lange hinter sich hat, sozusagen wieder permanent auf die Schulbank selber muss, ja, mit den Lernenden mitlernen muss. Und das erfordert ein Umdenken, was sicherlich nicht ganz einfach ist, aber notwendig ist, auf diesem Gebiet ganz besonders. Ja, Qualifikationshürden, die damit verbunden sind, das ist also, dass ich da immer wieder neu mich mit Unwissen, mit eigenem Unwissen auseinandersetzen muss, mit eigenem Unwissen konfrontiert bin. Und dass es nicht so ist, dass sich der Umgang mit diesen neuen Technologien und vor allen Dingen auch die sinnvolle Nutzung der neuen Technologien von selbst versteht, indem ich es halt einfach mal mache und probiere, sondern dass dazu schon eigene Qualifikationsanstrengungen notwendig sind, die ja auch wieder Zeit, Kosten und Abzug an Energien bedeuten. Ich muss mich zu Weiterbildungsveranstaltungen begeben, wie es inzwischen ist, darf das nicht keinen Unterrichtsausfall mehr bedeuten. Das heißt, es sind auch grundsätzlich zusätzliche zeitliche Anforderungen, die da auf die Einzelnen zukommen. Also auch das spielt eine Rolle. Und in der Lehrerinnen-Erstausbildung gibt es eben auch kaum entsprechende Angebote. Das ist immer noch so. Mitte der 90er Jahre war es erst recht so, aber es ist ja immer noch so, dass da Mangel ist. Was hilft, bezogen auf diese Hemmnisse, die es in den Schulen gibt? Ja, Weiterbildung hilft natürlich, aber auch Weiterbildung ist gleichzeitig ein Problem. Wir haben festgestellt bei den großen Weiterbildungsinitiativen der letzten Jahre, es gab erstmal in der ersten Phase, wie heißt das nochmal, das Programm, nicht Intel 1 oder 2, sondern genau, Grundlagen Medienkompetenz. Nein, also Sie müssen sich mal überlegen, dass ein Bildungsprogramm den Namen einer Firma trägt. Ja. Also auch darin sehen Sie, was sich geändert hat im Bildungswesen. Oder vielleicht sehen Sie das gar nicht, weil Sie es ja gar nicht anders, sogar so anders kennen. Sie sind ja noch jung, so gar nicht so anders kennen. Für Sie ist das vielleicht gar nicht so eigenartig. Aber für jemanden, der ein bisschen älter ist, ist das wirklich eigenartig, dass ein Bildungsprogramm Namen tragen kann und dass dann auch noch jemand sagt, das ist das eigentlich. Eigentlich heißt es Intel. Und der andere Name, Grundlagen Medienkompetenz, wo also wirklich eigentlich das Bildungsprogramm bezeichnet wird, das wäre nicht der richtige Name. Ja? Also deswegen hatte ich gefragt, wie heißt es eigentlich? Und er hat es gerade umgedreht, interessanterweise. ja. Also dieses Programm in der ersten Runde war relativ erfolgreich. Ne? Es gab sehr, sehr viele, die daran Tausende, ne? Zigtausende bundesweit von Lehrern und Lehrerinnen, die daran teilgenommen haben. Da ging es also vor allen Dingen so um Grundqualifikationen, die vermittelt wurden, die also so sich vor allen Dingen eben mit Standardprogrammen befassten, Office-Programmen im Wesentlichen. Die zweite Runde, wo es dann eigentlich um die eher unterrichtsbezogene Qualifikation ging, also wo es um fachdidaktisch begründeten Einsatz neuer Technologien ging, da sah es dann schon sehr, sehr anders aus. Also das war dann schon schwierig, da noch die Kurse auch entsprechend voll zu kriegen. Also es gab bei den Lehrern und Lehrerinnen einen großen Nachholbedarf in Bezug auf den Bereich, wo sie sich erstmal sehr unsicher fühlten. Das war dieser ganz grundlegende Bereich. Während in dem Bereich, wo sie eigentlich diese Unsicherheit insofern in einem geringeren Maße haben, weil sie natürlich fachdidaktisch nicht bei Null anfangen, wo es aber dann darum ginge, das, was sie eigentlich von ihrem fachdidaktischen Wissen her sich erworben haben, zu verbinden eben mit der Frage des Einsatzes neuer Technologien, dass da also der Run wesentlich geringer war. Also mit der Weiterbildung, das klappt auch nicht unbedingt so, wie man sich das vielleicht wünschen würde, eben weil es zusätzliche Belastung für die Lehrerinnen und Lehrer ist und wie soll man sagen, der Druck muss schon sehr groß sein, dass man als Lehrer oder als Lehrerin dann entsprechend diese zusätzlichen Belastungen auf sich nimmt. Das zweite wäre eine Reform der Lehrerbildung, aber wir haben nun gerade hier in Hessen eine ganz aktuelle Reform der Lehrerbildung hinter uns, wo wir sogar selber aktiv daran mitgewirkt haben, dass doch nun dieser Bereich obligatorisch in die entsprechenden Ordnungen kommen sollte, ist uns eigentlich nicht gelungen. Es gibt ein paar Halbsätze, die man interpretieren könnte in der Richtung, dass es nicht schlecht wäre, auch ein bisschen neue Technologien in der Lehrerbildung zu thematisieren. Aber man kommt mit der neuen Ordnung auch zurecht, wenn man es nicht macht. Also man kann sie auch so interpretieren, dass man es im Wesentlichen eigentlich nicht macht. Insofern wird also auch die Reform der Lehrerbildung nicht allzu viel daran ändern. Wir haben hier jetzt über Defizite gesprochen, die im Wesentlichen bei den Lehrerinnen und Lehrern liegen, beziehungsweise Hemmnisse, die dort vorliegen. Das sollte nicht verstanden werden im Sinne einer Schuldzuweisung, die müssten doch und so weiter und so fort, sondern erstmal nur diese Hemmungen oder Hemmnisse gibt es und man kann sie auch nachvollziehen, warum sie existieren. Das Zweite ist, worauf ich jetzt zu sprechen kommen will, dass die Hemmnisse nicht nur bei den Lehrerinnen und Lehrern liegen, sondern zum Beispiel eben auch ihren Grund in der Technik haben, nämlich in einer mangelnden pädagogischen Qualität der Technik, die da angeboten wird in diesem Zusammenhang. Mit mangelnder pädagogischer Qualität der Technik meine ich zum Beispiel eben das, was hier mit mangelnder Integrierbarkeit der Technik, nämlich mangelnde Integrierbarkeit in pädagogische Praxis, angesprochen ist. Mangelnde Integrierbarkeit liegt zum Beispiel allein dadurch vor, dass die Techniken, die Technologien, die da eingesetzt werden, insbesondere die Software, nicht wirklich stabil ist. Gerade Mitte der 90er Jahre war das ich weiß nicht, ob es sich im Bereich von Windows wesentlich geändert hat, aber Mitte der 90er Jahre gehört es ja sozusagen zu den stündlichen Erfahrungen, dass einem das System abstürzte. Und dass man erstmal damit zu tun hatte, das irgendwie wieder in Gang zu bringen. Und nicht nur bei Windows, das war beim Apple, ich arbeite mit Apple Macintosh, auch nicht anders. Also das Betriebssystem vor dem jetzigen war ungeheuer unstabil. Also am Tag mehrmals Systemabstürze war nichts Besonderes, sondern war eigentlich das Normale. Das heißt, eine solche Technik wurde also den Lehrern und Lehrerinnen angeboten als Bereicherung für ihre pädagogische Praxis. Also eine Technik, die erstmal selber eine ganze Menge Arbeit macht, die Qualifikationen, spezielle Qualifikationen verlangt, damit man sie einsetzen kann. Und die zweitens eben dadurch, dass sie nicht wirklich stabil war, ständig Ressourcen, Zeitressourcen schluckte, Aufmerksamkeit auf sich zog. Also alles andere als eine zurückhaltende Technik war, sondern eine sehr aufdringliche Technik, eine penetrante Technik, die sich ständig sozusagen bemerkbar machte, aber nicht eben dadurch, dass sie hervorragend funktionierte, sondern dadurch, dass sie immer wieder nicht funktionierte. In anderen Bereichen hätten wahrscheinlich sich die entsprechenden Institutionen mit Händen und Füßen gegen den Einsatz einer solchen Technik gewehrt, wenn nicht andere Vorzüge, Gewinne dadurch das überwogen hätten, das überwogen hätten und dadurch die Akzeptanz dennoch sozusagen trotz dieser Instabilität gefördert hätten. Ein zweites ist, dass diese Technik keine in dem Sinne alltagstaugliche, also für den pädagogischen Alltag taugliche Technik ist, dass jeder Mann, jede Frau sie sozusagen aus dem Stand benutzen kann. Wie man natürlich auch nicht aus dem Stand, man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, aber wie man, sagen wir mal, sonstige Consumer-Geräte im Haushalt mehr oder weniger schnell jedenfalls doch so im Alltag beherrschen lernt. Ohne groß, dass man auf Schulungen geht, um seine Waschmaschine bedienen zu können oder seinen Videorekorder benutzen zu können. Also von der Technik, die wir so zu Hause so als Consumer-Geräte einsetzen, setzen wir eigentlich voraus, dass sie problemlos funktioniert, ohne dass wir auf Schulungen gehen müssen, um sie überhaupt bedienen zu können und ohne dass wir sozusagen ständig irgendwo einen Techniker im Hintergrund haben, den wir bei Bedarf rufen können. Natürlich braucht man das da auch, es kommt vor, aber relativ selten vor, während es hier praktisch täglich vorkommt, dass man jemanden bräuchte. Das heißt, die Abhängigkeit von technischer Betreuung ist ungeheuer groß bei diesem, in diesem Bereich. Und das bedeutet natürlich auch an den Schulen, dass da so etwas wie eine Expertokratie entsteht. Das heißt, es gibt welche, die können es, wenige, die können es und es gibt viele, die können es nicht. Diese wenigen, die es können, haben dadurch eine eigenartige Position oder jedenfalls eine spezielle Position in solchen Kollegien. Sie sind auf der einen Seite die, die man sich warm halten muss sozusagen, die man nicht vergraulen darf, weil man sie ja immer wieder braucht und so. Und die man gleichzeitig, ich sag mal, hasst, ja, weil man sie braucht, weil man von ihnen abhängig ist, ein bisschen zugespitzt formuliert. Aber sagen wir mal, so eine gewisse Ambivalenz im Verhältnis zu diesen Experten ist angelegt. Das hängt natürlich auch davon ab, wie diese Personen wiederum ihre Rolle wahrnehmen. Und da gibt es eben welche, die das auch so ein bisschen ausspielen, die Macht, die damit verbunden ist, der Einzige zu sein, der das alles kann und gebraucht zu werden und so weiter und sich auch bitten zu lassen und so, das kennt man ja alles. Und dann gibt es eben welche, die einfach großzügig hilfsbereit sind und jederzeit ansprechbar sind und bei denen kommt dann das Problem, dass sie schnell völlig überfordert sind und das nicht mehr leisten können, mangelnde Anerkennung dann aber auch dafür erfahren und so weiter. Also es bringt richtig Probleme in die Schule rein, diese Technologie, aufgrund dieser Umstände. Was damit auch zusammenhängt, ist das Fachraumprinzip, was immer noch doch vorherrscht, nämlich, dass die Computer in speziellen Fachräumen untergebracht werden, dass sie nicht selbstverständlich überall im Unterrichtsalltag integriert sind, sprich in allen Klassen integriert sind, sondern dass man dorthin geht. Man geht zur Technik. Die Technik hält Hof, könnte man im gewissen Sinne sagen. Ja, also man geht zu ihr hin und es gibt dann einen Herrn oder eine Herrin des betreffenden Bereichs, die Schlüsselgewalt hat und so weiter und die dann auch darüber befindet, wer denn wann darf und kann, weil die betreffende Person ist ja dann auch dafür zuständig, dass dort immer alles verfügbar ist, funktioniert und so weiter. Und das ist auch sozusagen ein Herrschaftsbereich. Dieser Fachraum ist auch ein Herrschaftsbereich, der auch gehütet wird und wo nicht jeder einfach hin kann, wann er Lust hat und so weiter. Und auch das bringt in diese Nutzung dieser Technologien und auch in die Verhältnisse der Kollegen, Kolleginnen untereinander besondere Strukturen, die eben mit der Implementierung dieser Technologien zusammenhängen und nicht unbedingt mit der pädagogischen Aufgabe, die an den Schulen zu erfüllen ist. Also was müsste geleistet werden? Eine Technologieentwicklung nach Gesichtspunkten pädagogischer Alltagstauglichkeit. Das wäre sicherlich sehr, sehr wichtig. Und was ja im gewissen Sinne sowieso jetzt so allmählich passiert und das Fachraumprinzip ja eigentlich allmählich auch obsolet werden lässt, ist der Übergang zu mobilem Computing. Das heißt, die Geräte müssen nicht mehr fest installiert sein, sie sind nicht mehr so groß, dass man sie nicht rumtragen kann, sie werden immer kleiner, man kann sie jetzt in der Tasche mittragen als Laptop, sie werden noch kleiner werden, die technische Entwicklung wird dahin gehen, dass sie irgendwie mehr oder weniger ins Körperfeld integriert werden wird, diese Technologie, dass man sozusagen seinen Internetzugang ständig am Leib trägt. Und insofern wird also die Durchdringung des pädagogischen Alltags mit den neuen Technologien sich sicherlich noch sehr anders gestalten, als wir das bisher kannten. Aber Mitte der 90er, davon reden wir jetzt zunächst mal noch von den Mitte der 90er bis eben in die gegenwärtige Zeit, diese Zeit, in der eben das Programm Schulen ans Netz umgesetzt wurde, die war eben noch charakterisiert durch solche Prinzipien und Hemmnisse, die auf der technischen Seite auch lagen und zum Teil noch liegen. Ein weiteres Problem liegt bei der, sagen wir mal, beim öffentlichen Bild von pädagogischer Arbeit, der öffentlichen Einschätzung dessen, was Pädagogen eigentlich tun und was das eigentlich für eine Leistung ist, die in pädagogischer Tätigkeit zu erbringen ist. Auf der einen Seite. Das Image der Lehrer und Lehrerinnen in der Öffentlichkeit ist nicht besonders gut. Das werden Sie sicherlich auch mitbekommen haben. Nicht nur, weil es einzelne besonders prominente Politiker gibt, die da schon mal auch so ein bisschen das nutzen, diese allgemeinen Vorbehalte, die man so gegenüber Lehrern und Lehrerinnen in der Gesellschaft hat, dass die so viel Ferien haben und dass die sowieso so einen Lenz haben mit ihren 25 Stunden Arbeitszeit, also die Unterrichtsstunden eben nur gerechnet. Also mit anderen Worten, mehr oder weniger faule Säcke sind mit Pensionsberechtigung so ein Bild, was ja auch mit zum Ausdruck bringt, dass das, was es heißt, vor einer Klasse zu stehen, und das 25 Stunden in der Woche oder 28 Stunden in der Woche, je nach Schulform, was das für eine ungeheure psychische Anspannung ist, und was da an Qualifikation notwendig ist, dass das also eigentlich nicht wirklich gesehen wird und nicht wirklich gewusst ist in der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite wird die Technik ungeheuer überschätzt. Und das, was ich mit dem ersten Punkt bezeichnet habe, Diskrepanz von pädagogischer und technischer Innovation, ist eben das, was sich bei den Programmen Schulen ans Netz ja auch gezeigt hat, dass eine technische Innovation, von der man hoffte, sie sei eine pädagogische, eben keine pädagogische ist, sondern erstmal nur eine technische Innovation ist, die als solche überhaupt nichts bringt. Sondern nur dann, wenn sie, und das ist aber dann eine pädagogische Aufgabe, erfordert wieder pädagogische Kompetenz, wenn sie pädagogisch entsprechend sinnvoll genutzt wird. Das heißt, es genügt einfach nicht, eine technische Innovation anzustoßen in den Bildungseinrichtungen, sondern es muss damit verbunden sein, auch ein Bemühen um eine darauf bezogene pädagogische Innovation. Sprich, es hätte in dem Programm sehr, sehr viel mehr um die Frage der pädagogischen sinnvollen Nutzung der neuen Technologien gehen müssen, als es ging. Der finanzielle und zeitliche Aufwand des Einsatzes oder der mit dem Einsatz der neuen Technologien verbunden ist, wird erheblich oder wurde erheblich unterschätzt. Also was den finanziellen Aufwand etwa betrifft, was die Folgekosten betrifft, das war in gewissem Sinne völlig unverständlich, wie wenig Überlegungen es dazu gegeben hat. Im Wesentlichen bezogen sich die Überlegungen eben auf die Erstinvestition, darauf, dass erstmal alle Schulen ausgestattet werden, und dafür wurden bestimmte Summen bereitgestellt, aber es gab keine Planungen dazu, wie jetzt die damit ja dann später notwendigen ständigen Erneuerungsinvestitionen, die alle paar Jahre an so einer Schule dann fällig werden, woraus die denn eigentlich finanziert werden sollten und wo die Töpfe gebildet werden dafür, welche Budgets es denn sind, die dafür in Anspruch genommen werden könnten und so weiter. Das hat nicht stattgefunden. Was also nochmal auch die Unterschätzung der zeitlichen Dimension des Ganzen deutlich macht. Es gab einen enormen öffentlichen Druck in den vergangenen Jahren auf die Schulen, die neuen Technologien einzusetzen, eben weil den neuen Technologien sozusagen per se ein pädagogisches Innovationspotenzial zugeschrieben wurde. Gleichzeitig eben nicht gesehen wurde, dass der Einsatz der neuen Technologien eben erstmal nicht Arbeit spart, obwohl es in vielen Bereichen eine Technologie ist, die genau deswegen eingesetzt wird, weil sie Arbeit spart, ist sie eben gerade im pädagogischen Bereich, wenn sie dort eingesetzt, alles andere als ein Arbeitssparer, sondern wie eben schon dargestellt, eben ein Arbeitsmacher, diese Technologie. Und genau das ist eben auch nicht etwas, was so im öffentlichen Bewusstsein damit sich tatsächlich verbindet, hinreichend jedenfalls. Und also die technischen Möglichkeiten werden unterschätzt, was es bedeutet für die Pädagoginnen und Pädagogen, das einzusetzen in den Schulen, das wird unterschätzt. Und gleichzeitig heißt das dann eben auch, dass eine pädagogische Zurückhaltung auf dem Gebiet dann auch öffentlich denunziert wird als Rückständigkeit der Pädagogik gegenüber der Technologie. Die Technologie ist schon so weit, aber die Pädagogik ist noch Jahrzehnte sozusagen zurück. Ja. Also der neue pädagogische Reformmotor, die pädagogische Avantgarde liegt sozusagen oder steckt in der Technik und denen, die mit der neuen Technik arbeiten, während die, die es nicht tun, sozusagen von gestern sind. Also das ist ja so das, was da auch rübergebracht wird. Und das führt natürlich auch zu Abwehrreaktionen seitens derer, die auf diese Weise denunziert werden. Und da würde man sich nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern gerade auch von denjenigen, die eben auf der bildungspolitischen Ebene die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer vertreten sollten, etwas mehr Wertschätzung der pädagogischen Arbeit sicherlich wünschen. Ich denke, dass dies alles Hemmnisse sind, die sozusagen Negativfaktoren sind. Negativfaktoren in dem Sinne, dass sie mich als Lehrer oder Lehrerin eben davon abhalten, die neuen Technologien einzusetzen, mich darauf einzulassen. Nun gibt es aber eben auch noch sozusagen einen Mangel an positiven Gründen. Also diese negativen Faktoren könnten ja vielleicht aufgewogen werden dadurch, dass es sehr, sehr starke positive Faktoren gleichzeitig gibt. Es macht Arbeit, es wird wenig anerkannt und so weiter, aber ich mache es trotzdem, weil es so viel bringt, beispielsweise so viel bringt für meinen Unterricht, weil ich so viel davon habe. Aber genau daran, an diesen positiven Faktoren, mangelt es eben auch. Oder zumindest an an der Erschließung dieser möglichen positiven pädagogischen Potenziale der Technologie mangelt es. Zunächst mal ist für viele Lehrerinnen und Lehrer nicht recht erkennbar, was denn wirklich besser wird in der Schule bzw. in ihrem Unterricht, wenn sie sich darauf einlassen. Sie können vieles sehen, was schlechter wird dadurch. Sie haben weniger Zeit, sie müssen sich mehr um die Technik kümmern. Sie sind unsicher. Sie haben also zu erwarten, dass der Unterricht nicht so reibungslos funktioniert, wenn sie sich auf diese unsichere Technik einlassen. Das ist klar. Sie wissen, dass Schüler und Schülerinnen da auch gewissen Gefahren aussetzt, die mit dem Internet sich verbinden, also Thema Jugendschutz und so. Also ist soweit erstmal klar, dass es da durchaus Negatives gibt, was zu erwarten ist. Aber was soll das Positive sein? Was soll besser werden im Unterricht, wenn ich die neuen Technologien einsetze? Daran mangelt es eben. Das Internet zeigt sich eben als ein unter anderem jedenfalls auch, zeichnet es sich durch einen großen Mangel an Qualität seines Angebots an. Es gibt ungeheuer viel Datenmüll, wie man das nennen könnte, dort. Das Angebot, das da ist, was man nutzen könnte, das aufzufinden gleicht, also dann der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Das heißt, es gibt nicht wirklich gut unterstützende Mechanismen, um nun pädagogisch verwertbare Angebote tatsächlich auch ausfindig zu machen. Die herkömmlichen Suchmaschinen sind darauf nicht ausgerichtet. Eine Hilfe in der Hinsicht besteht darin, eben pädagogisch redigierte Internetbereiche aufzubauen, was ja auch geschieht. Alle Länder haben einen Bildungsserver inzwischen aufgebaut, der genau diese Aufgabe hat, für Lehrer und Lehrerinnen die pädagogisch nutzbaren Angebote im Internet besser erschließbar zu machen. Und darüber gibt es dann eben auch noch so einen bundesweiten Bildungsserver. Ja, und das Ganze hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Pädagoginnen und Pädagogen in die Technologieentwicklung nicht mit einbezogen worden sind. Das heißt, die Technologie, die ihnen angeboten worden ist, ist eigentlich eine Technologie, die für andere Einsatzbereiche entwickelt worden ist, für die Wirtschaft im weitesten Sinne. Und die jetzt schlicht eben auf die Schulen übertragen wird und übertragen werden soll, ohne dass die spezifischen Anforderungen, die sich im pädagogischen Praxisfeld stellen, in die Technologieentwicklung spezifisch mit einbezogen wären. Und das Gleiche gilt eben auch dafür, dass die Schulentwicklung durch neue Medien, die so ein Programm wie Schulen ans Netz ja impliziert, dass die auch nicht in Kooperation mit den Lehrerinnen und Lehrern initiiert worden ist und unter Einbeziehung von ihren Bedürfnissen und Wünschen, sondern auch etwas ist, was sozusagen von oben her den Schulen und den dort Tätigen übergestülpt worden ist. Alles das keine guten Voraussetzungen dafür, eine Atmosphäre der Akzeptanz in den Schulen für den Einsatz neuer Technologien und den Anschluss ans Netz zu fördern. Ich denke, dass das eine Problematik ist, die sich so allmählich abbaut, dass die Hemmnisse, die ich hier angeführt habe, ihre hemmende Wirkung so allmählich auch verlieren, dass es selbstverständlicher wird, dass es auch immer mehr positive Beispiele gibt, wie man das sinnvoll nutzen kann, dass aber insgesamt vieles von dem, was ich angesprochen habe, auch jetzt noch nicht so richtig befriedigend beantwortet ist für Lehrerinnen und Lehrer, sodass man auch immer noch nicht davon sagen kann, in den Kollegien herrscht uneingeschränkter Enthusiasmus. Also wir machen ja ein Projekt mit 4 Schulen in Deutschland, wo es unter anderem eben auch darum geht, also der Anschluss ans Internet steht nicht so im Vordergrund, aber die Nutzung der neuen Technologien für eine Weiterentwicklung, Qualitätsentwicklung von Unterricht. Und wir stellen eben fest, es gibt an all diesen Schulen, und das sind schon Schulen, die besonders engagiert sind, natürlich eine ganze Menge Begeisterung dafür. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Zurückhaltung. Bei einem großen Teil der Kollegien auch sehr, sehr viel Zurückhaltung bis völlige Verweigerung gegenüber dem sich Einlassen auf diese neuen Technologien. Ja, ich komme dann jetzt zu dem Punkt zu den beiden Punkten, was es denn nun genauer bedeutet, wenn eine Schule es tut, wenn eine Schule sich darauf einlässt, wenn sie nicht nur technisch sich anschließt, sondern oder anschließen lässt ans Netz, sondern das dann auch nutzt. Und ich will das eben unterscheiden im Hinblick darauf, dass man das Internet zum einen eben als ein Kommunikations- und Kooperationsnetzwerk betrachten kann, wo es also im Wesentlichen darum geht, dass Personen miteinander in Kontakt kommen und etwas zusammen machen, miteinander kommunizieren. Und auf der anderen Seite eben, dass man es betrachten kann als Anschluss an ein riesige Bibliothek, an ein riesiges Wissensnetz, das das Internet darstellt. Beginne also damit, dass es darum geht, die Schule ans Internet als ein Kommunikations- und Kooperationsnetzwerk zu bringen. Und das, was sicherlich alle von Ihnen erstmal kennen, ist das, dass dieser Anschluss ans Netz inzwischen mehr oder weniger doch von fast allen Schulen dazu genutzt wird, sich im Netz zu präsentieren durch einen eigenen Webauftritt. Dieser Webauftritt hat dann die Aufgabe, oder Homepage genannt, dieser hat dann die Aufgabe, über die Schule zu informieren. Was ist das für eine Schule? Was bietet sie für Bildungswege an? Welche Abschlüsse kann man dort machen? Was ist das spezifische Profil der betreffenden Schule? Wie viele Schüler hat sie? Wie viele Lehrer hat sie? Welche Lehrer sind das? Welche Fächer werden angeboten? Also Informationen zunächst mal über die Schule und gleichzeitig auch Profilierung. Was ist das Besondere an unserer Schule? Was unterscheidet unsere Schule von anderen Schulen? Und damit gleichzeitig auch zu werben dafür, dass eben diese Schule von den Eltern für ihre Kinder gewählt wird. Was wir hier also haben, ist etwas, dass die Schule sich sozusagen in die Öffentlichkeit hin zeigt, eine Art von Schaufenster einrichtet, indem sie eben auslegt, womit sie für sich werben will und worin sie sich und womit sie sich auch von anderen Schulen absetzen will. Also als diese spezifische Schule mit einem spezifischen Profil auch ausweisen will. Sie wendet sich an die Öffentlichkeit und wendet sich sozusagen ab von den anderen Schulen im Sinne des sich Absetzens von. Indirekt zumindest. Ein zweites ist, dass dieses Schaufenster, das zur Werbung dient, aber eben nicht nur dazu dient, sondern auch dazu dient, wobei das nicht immer so ganz klar sicherlich sich unterscheiden lässt, der Öffentlichkeit Einblick zu gewähren in die Arbeit der Schule. Wie haben Schulen das vor Internetzeiten gemacht? Naja, sie haben Tage der offenen Tür etwa gehabt, Projektwochen, wo die dann abgeschlossen wurden mit Tagen der offenen Tür, wo die Öffentlichkeit eingeladen wurde und wo die Öffentlichkeit sich ein Bild davon machen konnte, was denn in dieser Schule so alles passiert. Das wurde dann ausgestellt, Schülerarbeiten wurden ausgestellt und so weiter. Es wurden Vorführungen gemacht. Man konnte mal an so einer Art von Probeunterricht teilnehmen, der vorgeführt wurde und sowas. Das waren Tage der offenen Tür, um der Öffentlichkeit Einblick in die Arbeit der Schule zu gewähren. Und das waren Ausnahmen. Das fand punktuell mal statt, vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Im Großen und Ganzen war die Schule aber eben eher ein verschlossener Bereich. Natürlich haben die Schüler und Schülerinnen zu Hause was erzählt davon, aber und natürlich durften Eltern auch nach Anmeldung oder vielleicht auch sogar ohne Anmeldung, weiß ich jetzt nicht genau, auch mal auch visitieren kommen, nennt man es so, jedenfalls sich in die Klasse setzen, um am Unterricht teilzunehmen und zu gucken, wie das so läuft. Aber im Großen und Ganzen kann man sicherlich eher sagen, war die Schule ein geschlossener Bereich und nicht so sichtbar für die Öffentlichkeit, was in der Schule eigentlich genau geschieht. Hier, das Internet bietet jetzt eine Möglichkeit, die von den Schulen sicherlich sehr unterschiedlich genutzt wird, Einblick zu geben in die Arbeit der Schule. Die pädagogische Arbeit dokumentiert sich jetzt also über dieses Medium stärker nach außen hin. Die Öffentlichkeit wird eingeladen, Einblick zu nehmen, und die pädagogische Arbeit dokumentiert sich nach außen hin. Ob das dann von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ist eine zweite Frage, aber erstmal wird es so gemacht oder kann es so gemacht werden. Und damit setzt sich die Schule sicherlich auch einem stärkeren Legitimationsbedürfnis positiv aus. Also in dem Sinne, dass sie ein solches Bedürfnis, nämlich was macht diese Schule denn eigentlich und was ist denn daran, wie sie es macht, gut, sinnvoll, nach außen hin legitimierbar. Auch das keine Selbstverständlichkeit in der Geschichte der Schule, dass sie ihre Arbeit nach außen hin so zu legitimieren genötigt ist. Das heißt, diese Öffnung nach außen, die das Internet sicherlich darstellt, bringt auch mehr Legitimationsdruck und Legitimationsmöglichkeiten gleichzeitig in die schulische Arbeit hinein. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Erste das war, dass die Schulen sich an die Öffentlichkeit wenden, um für sich zu werben und sich von anderen Schulen abzusetzen. Das Zweite ist, dass sie sich ebenfalls an die Öffentlichkeit wenden im Sinne der Rechenschaftslegung. Was passiert denn bei uns eigentlich alles? Und das Dritte ist jetzt, dass die Schulen sich nun mit anderen Schulen zusammenschließen können und dieses Medium dafür eben auch als Vernetzungsmedium von Schulen untereinander nutzen können, um kleine oder mehr oder weniger große auch Schulnetzwerke zu bilden. Das heißt, dies als ein Medium der Kommunikation und Kooperation zwischen den Schulen und der Schulen untereinander zu nutzen. Das heißt, die Website wäre dann als Website eines Schulnetzwerkes oder als Webauftritt auch eines Schulnetzwerkes nicht mehr nur auf die Profilierung der einen Schule ausgerichtet, sondern würde eine gemeinsame Außendarstellung mehrerer Schulen, die beispielsweise in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit eben wiederum natürlich auch als ein Profilierungsmerkmal nach außen hin zeigen. Also wir arbeiten in dem und dem Bereich gemeinsam, schaut, was wir machen. Dass dieses neue Medium auch genutzt wird für die interne Kommunikation innerhalb des Schulnetzwerkes zwischen den Schulen, Informationsaustausch, dass man sich vielleicht gegenseitig teilhaben lässt an Materialien, die entwickelt worden sind, oder eben auch, dass schulübergreifende Verwaltungsfunktionen darüber abgewickelt werden. Das können Verwaltungsfunktionen sein, die sich erstmal nur auf diese Kooperation dieser Schulen beziehen, aber wie es jetzt auch in zunehmendem Maße der Fall ist, dass Schulen auch in Verwaltungsstrukturen von Kommunen mit einbezogen werden. Wir haben jetzt das Beispiel einer Schule aus unserem Projekt in Frankfurt, weil die Stadt Frankfurt ein Stadtnetz aufbaut und die Schulen in dieses Stadtnetz, in dieses kommunale Netzwerk eben mit integriert werden sollen im Hinblick auf Verwaltungsfunktionen. Was können solche Verwaltungsfunktionen sein? Jetzt bezogen auf kleine Schulnetzwerke etwa, dass man gemeinsame Kurse anbietet, Wahlmöglichkeiten anbietet für Schüler und Schülerinnen, die an einer Schule alleine nicht genügend Nachfrage finden könnten oder wo es keine kompetente Lehrkraft gibt, die das an der Schule anbieten kann, sodass man dann also die Schüler mehrerer Schulen an einem solchen Kurs teilnehmen lässt und natürlich dann auch eine gemeinsame Schülerverwaltung oder Kursverwaltung aufbaut, um das verwaltungstechnisch zu handeln. Also das wären Beispiele eben für Schulnetzwerke. Das Ganze steht für mich unter der Überschrift Bildung wird öffentlich, und zwar in einem größeren Maße öffentlich, als dies eben vorher der Fall war, wo die Schule doch hinter ihren Mauern ein relativ uneinsichtiger Bereich war, in dem Doppelsinne. Ein weiterer Gewinn der Nutzung, der pädagogischen Nutzung des Internet zugeschrieben wird, ist der, dass dadurch Schüler und Schülerinnen, dass sie sich vermittelt über das Netz mit anderen Schulklassen, anderen Menschen weltweit austauschen können, so etwas wie soziales Lernen befördert wird. Das NRW-Programm Schulen ans Netz, das nochmal eine spezifische Variante war, 1996 ebenfalls aufgelegt, das stand eben unter dem Titel NRW-Schulen ans Netz, Verständigung weltweit. Also da wurde mit der Vernetzung der Schulen auch noch eine Zielsetzung verbunden, die etwas mit sozialem Lernen zu tun hat, mit interkultureller Verständigung in diesem Falle. Über das Internet können Kinder, Jugendliche eben mit den Angehörigen anderer Nationen, anderer Rassen, anderer Kulturen, anderer geschichtlichen Hintergründe, anderer sozialer Lebensbedingungen in Kontakt kommen, können sich mit denen austauschen und können auf diese Weise, so war die Vorstellung, Verständnis entwickeln für dies andere und Fremde. Das war so die Vorstellung, die sich damit verbunden hat. Das EU-Förderprogramm Sokrates, also ein spezielles Förderprogramm für Bildungseinrichtungen in Europa, das sah Ende der 90er Jahre transnationale virtuelle Begegnungen zwischen Schüler und Schülerinnen verschiedener europäischer Länder vor. Ich kenne dieses Programm ganz gut, weil ich gut mit Thomas Trebing, wir haben da an zwei solchen Projekten wissenschaftlich mitgewirkt. Wir haben da Evaluationen dieser Projekte gemacht. Das eine nannte sich Europäische Virtuelle Arbeitsschule. Das waren drei Institutionen, Bildungsinstitutionen in der benachteiligten Förderung aus drei europäischen Ländern, Niederlande, Spanien und Deutschland. Und die Europäische Virtuelle Arbeitsschule bestand eben darin, dass die Schüler und Schülerinnen dieser Einrichtungen sich nie sahen, nie wirklich trafen. Die Pädagogen schon. Also die trafen sich zu regelmäßigen Meetings, Projektmeetings, aber die Schüler und Schülerinnen eben nicht. Die begegneten sich lediglich eben im virtuellen Klassenzimmer dieser virtuellen Arbeitsschule. Und da hatten sie dann eben die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, beziehungsweise sich einander vorzustellen mit dem, was sie so machen, auch mit den Unterrichtsprojekten, die sie in ihren Einrichtungen jeweils machten. Die wurden dann eben dort den anderen zugänglich gemacht und gezeigt und so. Und die Idee, die dahinter stand, war, dass auf diese Weise der europäische Gedanken gestärkt werden sollte, dass so etwas wie eine europäische Identität sich entwickeln sollte und dabei gleichzeitig ein Verständnis für die kulturelle Vielfalt Europas auch entstehen sollte. Das Interessante war, es gab dann ein Fortsetzungsprojekt dazu, das hat mir abgekürzt C3, das kriege ich jetzt im ursprünglichen Namen nicht mehr ganz auf die Reihe. Es waren dann 8 Länder, die daran beteiligt waren. Sechs Länder, okay, also nochmal 3 dazu, die daran beteiligt waren. Das Ziel gehörte immer noch in den gleichen Programmrahmen rein, das damit verbunden war. Es gab natürlich auch noch andere Ziele wie Entwicklung von Medienkompetenz bei den Schülern und Schülerinnen. Klar, aber eben dieses Ziel hier, die Stärkung des europäischen Gedankens, Verständnis für die kulturelle Vielfalt Europas, war eben auch mit dieser virtuellen Begegnung verbunden. Das Interessante war jetzt, wenn man mal geguckt hat, über welche Themen denn eigentlich die Schüler und Schülerinnen sich besonders ausgetauscht haben. Dann waren das eben gerade nicht die Themen, die gerade die Andersheit gegenüber den anderen in den Vordergrund stellte, sondern da, wo sie dann richtig so in Schwung kamen und wo es ihnen auch Spaß machte, sich miteinander zu kommunizieren, das waren Themen wie Mode, Musik, und also Popmusik, Popkultur. Ja, ich denke, das waren, glaube ich, die wesentlichen Themen. Sport, okay, ja. Also Bereiche, die sozusagen so schon eigentlich eher internationalisiert sind. Nicht? Also das sind dann die weltweit gefeierten Popkünstler. Also, und dann ist es eben schön, die macht die Madonna auch und genauso wie ich. Und ihr findet den Robbie Williams war damals, glaube ich, noch nicht dran. Als wir dieses, das war Ende der 90er, ne? Als wir diese Projekte gemacht haben. Gut, die damals populären Musiker, die kannten die da eben in Holland und in Spanien und in Italien und was Tschechoslowakei war, Tschechien war dann noch dabei, die kannten die eben auch und das war klasse, dass die auch kannten. Nur das hatte natürlich mit der kulturellen Vielfalt nichts zu tun, sondern die Popmusik weist nun eben gerade diese kulturelle Vielfalt nicht auf, sondern ist also eher eine, die also so eine Monokultur weltweit darstellt, im Großen und Ganzen jedenfalls, beim Sport denke ich ebenfalls, sodass sich da eigentlich gezeigt hat, dass das, was man sich von dieser virtuellen Begegnung versprochen hat, dass das auf diesem Wege nicht erreicht werden kann, wie man überhaupt inzwischen eigentlich weiß, dass die virtuelle Begegnung nur dann wirklich etwas bringt im Sinne von Verständigung, wenn ihr reale Begegnungen vorausgegangen sind. Das heißt, wenn die virtuelle Begegnung anschließt an eine reale Erfahrung der Begegnung, die man wirklich gemacht hat. Die Hoffnung also, dass man in Bezug auf Schüleraustausch, transnationalen Schüleraustausch innerhalb Europas durch das Internet Haufen Geld sparen könnte und alle lernen sich prima kennen über das Internet, die verfolgt man inzwischen oder hat man inzwischen nicht mehr. Es ist also klar, wenn man das möchte, was da angesprochen ist, dann müssen die Kids sich schon wirklich richtig besuchen und das kostet Geld. Ja, und der letzte Punkt jetzt schließlich die Schule am Wissensnetz. Das schließt an die Überlegungen zum Thema Hypertext, vergangene Vorlesung. Hypertext als ein großes Hyperdokument oder das Internet verstanden als ein großes Hyperdokument fällt ja dann eben auch unter das Thema Hypertext. Und das bedeutet zunächst mal, ja, dieses große Hyperdokument kann genutzt werden als Quelle, als Bildungsquelle. Das soll die Pfeilrichtung eben auch andeuten, dass man da was rausholen kann für den Unterricht. Der Lehrer für seine Vorbereitung, die Schüler und Schülerinnen für ihre Referate oder was immer sie in der Schule so machen. Und wieder ein Zitat aus dieser Broschüre des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen von 1996. Eine Charakterisierung des Internet. Das Internet, Doppelpunkt, alles, über alle, von allen, an alle. Gewaltig, ne? Also das Internet. Erinnert, wenn man gebildeter Pädagoge ist, an einen ähnlich umfassenden Anspruch, der ein paar hundert Jahre früher formuliert worden ist und der so mitgilt als eine der Geburtsdokumente, eines der Geburtsdokumente der modernen Pädagogik, nämlich von Comenius 1649, der das Prinzip aufgestellt hat für die Schule Omnes Omnia Omnino Doceantur. Das ist Latein und heißt, Omnes heißt alle, also alle als Adressaten, an alle, Omnia alles, alles, was es gibt, alles, was wichtig ist, also alles, was man wissen können muss. Omnino, auf jede Weise. Doceantur soll gelehrt werden. Das ist also die moderne Vorstellung von Allgemeinbildung, wie sie Comenius eben vor 350 Jahren formuliert hat. Alle sollen angesprochen werden, alles soll ihnen vermittelt werden, auf jede förderliche Weise soll es ihnen, also umfassend und auf jede förderliche Weise soll es ihnen vermittelt werden. Und das wäre ein vergleichbarer Totalitätsanspruch. Nun muss man genauer gucken, wie das beim Comenius gemeint war. Beim Comenius war das so gemeint, dass natürlich nicht wirklich alles, was es an Wissen in dieser Welt, an aufgeschriebenem Wissen in dieser Welt gibt, in der Schule vermittelt werden soll. Er selber hat ein Schulbuch geschrieben, das diesen Anspruch einlösen sollte. Und das war durchaus zu übersehen, also überschaubar, so meine ich, also überschaubar, dieses Buch von seinem Umfang her. Es war dick, aber es war durchaus ein Buch, ja, in dem er das realisiert hat, diesen Anspruch, dass alles gelehrt wurde, das heißt alles Wichtige, nicht alles, sondern alles Wichtige. Für wen wichtig und wer entscheidet, was wichtig ist? Ja, für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zur damaligen Zeit wichtig. Und wer entscheidet es? Comenius hat entschieden, was wichtig ist, weil er die Überblick hat, die Einsicht hat, zu entscheiden, was wichtig ist. Das heißt, er hat kräftig redigiert, er hat ausgesucht, er hat redigiert, er hat zurecht geformt, das, was da dargestellt wurde. Das heißt, er hat im modernen Sinne Redaktionsarbeit, pädagogische Redaktionsarbeit geleistet. Während die Verheißung des Kultusministeriums ja gerade den Verzicht auf eine solche pädagogische Redaktionsarbeit ausspricht, das Internet unterliegt eben nicht einer solchen pädagogischen Zensierung. Was ist wichtig? Wer soll was zu lesen bekommen? Wer soll was wissen, zu wissen lernen und so weiter? Sondern eben das Internet in seiner Anarchie, in der es sich darstellt, in der ungeheuren Vielfalt und Ungefiltertheit und Unzensiertheit dessen, was dort reingestellt wird, das ist die Quelle, die neue Quelle, die neue universelle Quelle des Wissens. Also es klingt erstmal gleich, ist aber dann von dem her, was damit gemeint ist, etwas völlig anderes. Was dahinter steckt, ist eine bestimmte Sicht auf das Internet, wie wir sie letzte Woche kennengelernt haben im Zusammenhang mit dem Thema Hypertext. Eine bestimmte Vision eigentlich des Internet, wo man sich fragen kann, ob die gedeckt ist durch den Blick auf das real existierende Internet. Die Vision nämlich, dass dies das Medium sei, in dem sich das gesamte Wissen der Menschheit, also das Weltwissen, dokumentiere, repräsentiere. Dass also von allen, die Wissen produzieren, genutzt wird, um ihr Wissen, das sie erarbeitet haben, öffentlich zu machen und allen zu präsentieren. Erstens mal wissen wir, dass es im Internet geschlossene Bereiche gibt, zu denen man keinen Zugang hat, außer man bezahlt. Also es ist nicht alles zugänglich. Und zum Zweiten eben auch, dass das, was zugänglich ist, wenn wir jetzt also beispielsweise lesen, Weltbibliothek, das ist eine Charakterisierung, die im Internet auch zum Teil zugeschrieben wird. Weltbibliothek, im Grunde genommen ist es alles andere als eine Weltbibliothek. Was wir finden im Internet, sind Kataloge. Also es ist in dem Sinne vielleicht der Katalog einer virtuellen Weltbibliothek zu finden im Internet, weil alle großen Bibliotheken dieser Welt ihre Kataloge ins Internet stellen und zugänglich gemacht haben, allgemein zugänglich gemacht haben. Jeder von Ihnen kann auf alle Kataloge der großen Weltbibliotheken zugreifen und insofern nachgucken von seinem häuslichen Arbeitsplatz aus, wo in der Welt denn welches Buch wohl zu finden ist. Aber das ist ein Katalog, damit haben Sie das Buch nicht. Und Sie kriegen es auch nicht übers Internet. Ein sehr, sehr geringer Teil nur der wissenschaftlichen Literatur ist übers Internet tatsächlich zu beziehen. Und dieser geringe Teil ist noch überwiegend nur gegen entsprechend Bares zu beziehen. In fast allen Fällen werden Sie sich aber noch auf den Weg machen müssen in eine Bibliothek oder die Post bemühen müssen, damit Ihnen die entsprechenden Dokumente zugeschickt werden oder Sie sich eben holen, weil sie nicht in elektronischer Form vorliegen. Es gibt Pläne, umfassende Pläne. Die amerikanische Kongressbibliothek hat jetzt einen solchen Plan, der von Google mit 3 Millionen Mark, Euro, Dollar wahrscheinlich unterstützt wird, aufgelegt, mit dem Ziel, jetzt auch nicht alles, was es in der Welt an Literatur gibt, zu digitalisieren, aber so eine Art von Enzyklopädie festzulegen, der wichtigen Literatur, vor allen Dingen auch für interkulturelle Verständnis wichtigen Literatur aus der gesamten Geschichte, Kulturgeschichte der Menschheit, die zu digitalisieren und die allgemein zugänglich zu machen. Großes Projekt, sicher ein sehr schönes Projekt, wird aber eben auch nicht dazu führen, dass das Internet tatsächlich in diesem umfassenden, in diesem totalen Sinne zur Weltbibliothek wird, dass alles Wissen in digitalisierter Form dort vorliegt. Eine etwas andere Vision war ja die vom großen Hypertext, die Ted Nelson vertreten hat und über die wir letzte Woche gesprochen haben, weil Ted Nelson ja nicht nur im Sinne der Bibliothek gedacht hat. Das war ein Gesichtspunkt, das war etwas, was für ihn auch wichtig war. Das Internet als die große, das war bei ihm nicht das Internet, sondern eben ein großes weltweites Netzwerk, das noch auf einer anderen Technologie beruhen sollte, die er selber entwickelt hatte. Dass da also das auch die große Weltbibliothek darstellt, aber die Autoren, die zu dieser großen Weltbibliothek beitragen, sollten eben alle sein. Auch die Leser sollten die möglichen Autoren sein. Er hat ja von dieser Vision geträumt, dass also die Trennung zwischen Schreiber und Leser aufgehoben wird und dass eben nicht das Internet, also dieses globale Netzwerk, dieser große Hypertext, ein Text sei, an dem alle mitschreiben und auch dazu eingeladen sind, mitzuschreiben. Das kommt dem, was da in dieser Broschüre vom Kultusministerium Nordrhein-Westfalen formuliert worden ist, sicherlich schon sehr viel näher, diese Idee von Nelson. Und ich vermute fast, dass die Autoren, die diese Broschüre geschrieben haben, sich da auf die Idee des großen Hypertext von Ted Nelson auch bezogen haben. Nur, was ist denn die Realität des Internet? Die Realität ist, dass das Internet nicht voller Wissen steckt, sondern erstmal vor allen Dingen voller Meinungen. Und zwischen Meinung und Wissen ist ein Riesenunterschied. Ein Thema, was ich immer wieder gerne anspreche, weil es eine der Hauptschwierigkeiten beim Verständnis von wissenschaftlichem Arbeiten ausmacht. Ich werde immer wieder gefragt, bei Arbeiten beispielsweise, darf ich denn auch meine eigene Meinung reinschreiben? Diese Frage zielt darauf, dass damit sozusagen die Freiheit des eigenen Denkens impliziert wird. Muss ich nur schreiben, was ich bei anderen gelesen habe, oder darf ich auch eigene Überlegungen hineinschreiben? Nur das Problem ist, dass diese eigenen Überlegungen als eigene Meinung dargestellt werden. Und damit wird etwas miteinander verbunden, was nicht verbunden gehört, nämlich die Freiheit der Wissenschaft mit der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, dass wir alle sagen dürfen, eine Meinung äußern dürfen, wie wir wollen, und wir müssen sie nicht begründen. Wir haben das Recht, die Meinung zu äußern, dass irgendjemand beispielsweise, es darf natürlich nicht jemanden verletzen und entwürdigen und so weiter, aber Sie können zum Beispiel Ihre Meinung zu einem bestimmten wissenschaftlichen Text in dem Sinne schreiben, dass Sie sich hinstellen und sagen, das halte ich für ganz großen Käse, was in diesem Buch drin steht. Mehr müssen Sie nicht sagen, das dürfen Sie. Das ist Meinungsfreiheit. Aber das hat natürlich nichts mit wissenschaftlicher Freiheit zu tun. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Sie haben zum Beispiel eine Meinung darüber, welcher Politiker Ihre Interessen gut vertritt, und niemand kann Sie dazu zwingen zu sagen, das müssen Sie mir aber mal begründen, wieso dieser Politiker Ihre Interessen gut vertreten soll oder diese Partei. Sie haben diese Meinung und können diese Meinung realisieren in Ihrem Wahlverhalten. Insofern ist das eine wichtige demokratische, politische Errungenschaft, die Meinungsfreiheit. In der Wissenschaft gibt es diese Freiheit nicht. Sie haben in der Wissenschaft nicht die Freiheit, Ihre Meinung zu äußern. Wenn Sie Physik studieren, ist Ihnen das auch klar, ne? Also Sie würden nie auf den Gedanken kommen, dass Sie in der Physik oder in der Mathematik Ihre Meinung dazu äußern könnten, wie viel denn nun 5 mal 5 ist. Ja, ich meine, es ist 28. Okay. Wenn Sie auf Meinungsfreiheit pochen, würde jeder sagen, ist zwar Quatsch, aber okay, ist Ihre Meinung. Kann man Ihnen nicht abstreitig machen, aber das würden Sie nicht für Wissenschaft halten. Eigenartigerweise haben viele Studierende bezogen auf die Pädagogik aber genau diese Auffassung, dass sie da ihre Meinung äußern dürften, ohne die begründen zu müssen, belegen zu müssen, wo sind denn die Quellen, worauf beziehe ich mich denn mit meiner Behauptung, wie kann ich das denn nachweisen, dass diese Behauptung stimmt, ist meine Argumentation schlüssig, ist sie nachvollziehbar für jemanden anders und so weiter. Also wissenschaftliche Freiheit besteht eben gerade nicht in Meinungsfreiheit. Sie haben keine Freiheit der Meinung in der Wissenschaft, aber bezogen auf die, auf das wissenschaftliche Denken haben Sie alle Freiheit, die eben in den Konsequenzen eines solchen strengen Denkens liegt. Sie haben, es darf Ihnen sozusagen nicht vorgeschrieben werden, was bei Ihrem wissenschaftlichen Denken rauskommt. Das ist offen. Und darin besteht die wissenschaftliche Freiheit. So, und dieser Unterschied, der ist nun für die Beurteilung dessen, was nun im Internet so präsentiert wird, schon nicht ganz unerheblich. Denn also das Internet ist im Grunde genommen eine riesige Sammlung von Meinungen. Da, wo wissenschaftlicher Anstrich noch dazu kommt, handelt es sich zum großen Teil um Zusammengeklaubtes. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren, das ich im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das Thema der vergangenen Woche hatte. Das Beispiel war folgendes. Ich hatte ein bestimmtes Zitat von Rainer Kuhlen, der ein Buch zu Hypertext geschrieben hat. Und dieses Zitat lief darauf hinaus, dass, der Zusammenhang von Text auch bei Hypertext nie technisch hergestellt werden kann, sondern erst im interpretierenden Kopf des Rezipienten zustande kommt. Das war ein schönes Zitat von sehr schön zusammengefasst. Da stand da Kuhlen 1991. Okay, die Literaturangabe war auch klar, nur das ist ein mehrhundertseitiges Buch. Was heißt Kuhlen 1991? Wir müssen in wissenschaftlichen Texten genau angeben, auf welcher Seite denn das Zitat steht, um es finden zu können. So ist es nicht auffindbar, außer ich müsste jetzt, würde jetzt dieses Buch sozusagen nach diesem einen Zitat hindurchlesen. Das ist unzumutbar. Das mache ich nicht. Das ist, darf man also im wissenschaftlichen Betrieb so nicht machen. Na gut, dieses Zitat wird sich ja wahrscheinlich noch bei vielen anderen finden. Ich habe also dieses Zitat eingegeben und habe, ich würde mal sagen, so 100, 200 Seiten gefunden, auf denen ebenfalls dieses Zitat zu finden war. Aber mit genau derselben, mit genau demselben Mangel. In genau demselben Kontext. Es waren ungefähr 100 bis 200 Seiten, die sich alle auf eine andere Internetquelle, die unvollständig war, bezogen haben. Das heißt, der Rest waren Klons, Kopien, die sich alle bei dieser einen Seite bedient haben, zu 95% ohne diesen Bezug anzugeben. Also ohne anzugeben, dass sie das irgendwoher übernommen hatten. Es war als eigenes Wissen da auf der Seite dargestellt, wobei eigen ja heißt, es gibt einen Autor, den man irgendwie identifizieren kann. Auch das war oft nicht der Fall. Also man wusste nicht, wer von wem die Seite war. Auf der die Seite war eine Seite zu einem bestimmten Thema, eben irgendwie immer im Zusammenhang von Hypertext und Internet und so weiter. Dieses Zitat kam drin vor. Aussagen, in denen auf die sich dieses Zitat bezogen, wurden ebenfalls übernommen aus dem anderen Text und es wurde nirgendwo oder fast nirgendwo zitiert und vor allen Dingen eben wurde nirgendwo die korrekte Literaturangabe gemacht. Das heißt, dieser Mangel des einen Dokuments wurde hundertfach kopiert und im Internet weiterverbreitet. Und jetzt gehen Sie ins Internet oder Schüler gehen ins Internet, informieren sich zum Thema Hypertext, kommen auf eine dieser Seiten und Sie wissen nicht, ist das jetzt die dritte, die vierte, die 23. Kopie? Ja, das ist das, was ich hier mit stille Posteffekt bezeichnet habe. Durch das Kopieren wird auch immer wieder wird was weggelassen, wird was dazugeschrieben. Es verändert sich also. Die 50. Kopie mag inzwischen den Sinn des Ursprungstextes völlig verändert haben. Also auch dafür hatten wir Beispiele, wo also irgendein Text sich auf Klafkis didaktische Theorie bezog. Dieser Text war anscheinend ein Referat oder sowas, den irgendein Schüler oder ein Student gemacht hatte. Das ging aus der Seite nicht hervor. Dieser Text enthielt also haufenweise sachliche Fehler. Fast nichts von dem, was da stand, stimmte. Das war aber der Text, auf den sich ein Student oder eine Studentin wiederum bezog, die ein Referat zum Thema Klafke gemacht hatte, war auf diese Seite im Internet gestoßen und hatte die als das Wissen im Internet findbare Wissen über Klafki benutzt. Auch nicht zitiert, nicht angegeben, dass er das daher hatte, sondern einfach nur abgeschrieben. Das ist sozusagen die Realität dessen jetzt, was bei Ted Nelson die Vision des gemeinsamen Schreibens an dem großen Hypertext ist. Seine Vorstellung war, dass sich die Texte alle kritisch aufeinander beziehen. Das heißt, dass da in der Bezugnahme aufeinander im Schreiben wie im Lesen die Prinzipien eines wissenschaftlichen Arbeitens an einem Text berücksichtigt werden und auf diese Weise dieser große Hypertext zwar nicht ein Wissensmonument darstellt, sondern schon viele unterschiedliche wissenschaftliche Positionen, aber die sich alle, so wie das in wissenschaftlichen Communities sein sollte, aufeinander beziehen, kritisch voneinander absetzen, sich revidieren, sich bestätigen oder wie auch immer. Die Realität sieht völlig armselig dagegen aus. Ne? Es ist ein voneinander abschreiben, kopieren, zusammenklauben, nicht zitieren und so weiter. Keine Nachvollziehbarkeit. Und ich möchte Sie sozusagen inständig bitten, in Ihrer eigenen Nutzung des Internet im Rahmen des Studiums, sich an die Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens zu halten und nicht in dieser Weise mit dem Internet als so einem Steinbruch für vermeintliches Wissen umzugehen. Sie wissen nicht, ob es Wissen ist, bevor Sie es nicht selbst als Wissen für sich rekonstruiert haben. Sprich, wirklich begriffen haben, den Quellen nachgegangen sind, genau geprüft haben, ob die Tatsachenbehauptungen, die in einer Quelle enthalten sind, auch tatsächlich zutreffen oder wodurch die belegt sind und so weiter und so fort. Also vor allen Dingen auch die Nachvollziehbarkeit dessen, was Sie da zusammengetragen haben zu einem bestimmten Thema, die muss immer gewährleistet sein. Dann kann vielleicht so etwas wie ein Wissensnetz in diesem Meer der Meinungen, die das Internet darstellt, tatsächlich entstehen. Jo, das war's für heute. Vielen Dank.